Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin Joshua.
Guten Abend Philipp und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu einer neuen Adventskalender-Episode vom Treecorder. Und heute möchten wir nochmal, sage ich schon, über Sicherheit im Weltraum und in Orbit sprechen. Darüber haben wir ja schon mal eine Episode gemacht mit Frank Sauer, Mondmaß-Machtverteilung, die sehr gut angenommen wurde von unserer Zuhörerschaft, was mich sehr gefreut hat.
Wenn ihr sie noch
und
nicht gehört
eine
habt,
der Episoden,
macht es.
Auf jeden Fall. Eine der Episoden, die mir wirklich viel, viel Spaß gemacht hat. Und wir haben ja in der letzten Episode über New Space gesprochen, über das Rennen zwischen privater und staatlicher Raumfahrt und was da so als nächstes auf uns zukommen könnte. Und dabei haben wir so ein bisschen das Thema Sicherheit im Orbit außen vor gelassen, weil das einfach ein eigenes Thema für sich ist. Als Eingangsfrage mal an dich, Philipp, was ist denn das Erste, was dir einfällt beim Thema Sicherheit im Orbit?
Kessler-Syndrom. Also, ich sehe immer, es wird immer mehr gestartet, es wird immer mehr ins Weltall gebracht, sei das jetzt normale Satelliten, Starlink, das chinesische irgendwas Segel-Pendant dazu. Wir packen immer mehr in unseren Orbit und im gleichen Maße reduzieren wir gerade auf der Welt unsere Bereitschaft zur Kooperation. Ja, also Make America Great Again, China auf zur dominierenden Weltmacht, was weiß ich, ihr könnt mich mal alle, wir sind Autokraten und machen nur, was wir wollen. Also die Gemengelage auf der Erde entwickelt sich gerade in eine Richtung weg von der Kooperation und damit steigt meinem Dafürhalten nach das Risiko für sowas wie ein Kessler-Syndrom enorm. Ich meine, wir packen da immer mehr hoch und besprechen uns aber immer weniger. Das ist eine unglaublich schlechte Idee.
Stimmt. Vor allem es ist echt ein Damoklesschwert, das Kessler-Syndrom. Also für alle, die noch nicht davon gehört haben, mag ja sein, geht es einfach darum, dass Weltraumschrott beziehungsweise Objekte im All bei einer durch einen Unfall, also eine Kollision von Teilchen oder durch einen Abschuss durch eine Antisatellitenrakete, also einen militärischen Test zum Beispiel, eine Trümmerwolke entstehen kann, die so einen Kaskadeneffekt erzeugt. Und dann haben wir so eine Sphäre aus Müll, die mit Orbitalgeschwindigkeit um die Erde rast und es dann quasi unmöglich macht, noch irgendwas zu starten oder irgendwelche Satelliten zu haben. Das wäre dann quasi so ein Zivilisationsende, wenn das eintreten sollte. Das kann einmal sein, weil jetzt zu viele Raketen gestartet werden und die zu viele Staaten, wie du schon gesagt hast, sich nicht absprechen, wer wohin kann. Und wenn eine Ressource, in dem Fall ist die Ressource Platz, knapper wird, wissen wir, was politisch meistens passiert. Dann gibt's Kämpfe um die Ressourcen. Und das ist was uns tatsächlich bevorstehen könnte. Und das hat mehrere Komponenten. Einmal Staaten, die sich bedroht fühlen oder eine bestimmte Bedrohung projizieren können möchten, wie Indien. Ich glaube, Indien waren die letzten, die eine Antisatellitenrakete gestartet haben. Dann passiert halt genau das. Die wollen dann eine Fähigkeit zeigen. Hey, wir können das auch. Schießen dann einen alten, ausgedienten Satelliten ab und boom, hat man eine neue, so trichterförmige, da kann man das ganz gut in so Simulationen sehen, Trümmerwolke, die mit über 20.000 km um die Erde rast. Und jedes Mal, wenn das passiert, gibt's halt mehrere Prozent Risiko drauf, dass ein Kessler-Syndrom eintritt. Und das ist wirklich gruselig. Also keine Satelliten, heißt Stromnetze gehen ziemlich schnell in den Arsch. Weil super viel an den Atomuhren im Orbit hängt. Das ist total krass. Auch das Internet wird so nicht mehr funktionieren. Der ganze Börsenhandel ist auf diese Atomuhren angewiesen im Orbit. Das ist also, das ist nicht nur ein Kaskadeneffekt im Weltraum, sondern ein Kaskadeneffekt hier unten bei uns. Und genau wie es ist, wenn du kein stabiles Stromnetz mehr hast, dann hast du keine stabilen Kühlketten mehr. Dadurch hast du keine gekühlten Rechenzentren mehr. Dadurch hast du keine gekühlten Lebensmittel mehr, die an Ort und Stelle kommen. Und ohne Energie hast du auch Treibstoffproblematik und so weiter und so fort. Also hängt super viel dran. Ich habe mich da einmal für ein Buch mit beschäftigt und es ist super gruselig. Vor allem, weil das so schnell gehen kann. Und die Gefahr, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Staaten hast, die aufeinander losgehen und Atomwaffen haben, wie China und USA oder USA und Russland oder Indien und Pakistan, dann ist nicht nur eine der Gefahren, dass die Erde mit Atomwaffen verwüsten, weil daran hat ja eigentlich keiner Interesse, sondern du machst ja einen Krieg, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Das erreichst du ja nicht, wenn du einfach den Tisch umwirfst und alles kaputt haust. Aber die USA sind definitiv unangefochten die Nummer eins, was Aufklärung über Satelliten angeht. Mhm. Und Staaten, also Russland spielt da im Prinzip so eine winzige Rolle dagegen. Das heißt, sie hätten gar keine Chance gegen USA schon allein wegen der fehlenden Aufklärungsdaten. Und die sind im Prinzip komplett transparent selber. Da liegt natürlich die Idee nahe, okay, dann schießen wir einfach 3, 4, 5 Raketen nach oben, schießen Satelliten ab, damit ihr A uns nicht mehr seht und dass dann halt ein Kessler-Syndrom eintritt und dann wir haben vielleicht die robustere Gesellschaft, die nicht so auf Hochtechnologie angewiesen ist und dann gewinnen wir halt so. Das ist eine nicht unrealistische Gefahr. Genauso viel für Nordkorea. Also wenn Nordkorea angegriffen werden würde, könnten die das auch sofort machen und würden quasi die ganze Welt ins Chaos stürzen, während sie selbst alles unterkellert haben mit ihren riesen Bunkeranlagen, also beziehungsweise die Familie vom Kim Jong-un. Das kann tatsächlich passieren. Und ironischerweise, wir wollen ja eigentlich hoffnungsvoll enden, aber ich bringe jetzt mal was Hoffnungsvolles in der Mitte ein. Wenn wir ein Kessler-Syndrom hätten, also der Orbit vom Leo bis in höhere Orbitale dicht wäre, wäre natürlich ein Riesenproblem für Interkontinentalraketen, die alle über einen Orbit fliegen.
Also, das wäre eine Lösung gegen den Atomkrieg.
Keine Komplettlösung, aber das würde auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit für einen ausgedehnten Atomkrieg mit alle Hauptstädte sind ausradiert und so deutlich senken.
Ja, ich glaube, so einen kleinen Einblick, wie sehr Trümmerteile gefährlich sein können, gibt's ja immer wieder, also auch schon jenseits von Satellitenabschüssen. Jetzt das Letzte, was mir gerade einfällt, ist die chinesische Tiangong-Raumstation, also das Pendant der Chinesen zur ISS, bei der sie ja nicht mitspielen dürfen. Da musste ja gerade, ich glaube, durch so einen Mikroeinschlag konnten die Kapsel nicht zurücknehmen. Die haben sie dann leer zurückgeschickt die haben die Rettungskapsel genommen und sind dann ohne Rettungskapsel geblieben. So war das, genau. die oben geblieben sind, ne, nach dem Crewtausch. Und die ISS hat ja auch immer mal wieder so kleine Schäden und viele der Satelliten im All müssen regelmäßig Ausweichmanöver einlegen, um nicht getroffen zu werden. Wobei man ja nur bis zu einer gewissen Größe die Trümmerteile überhaupt von der Erde aus verfolgen kann. Das heißt, sozusagen das Weltraumlagebild geht nur bis zu einer gewissen Größe, was das Risiko für Einschläge kleinerer Objekte quasi nicht handelbar macht. Den kann man halt nicht ausweichen, weil man sie nicht sieht. So. Ja. Und ich glaube tatsächlich, auch hier zeigt sich wieder, und das finde ich gerade krass, in wie vielen Episoden uns auffällt, dass wir in richtige Probleme reinlaufen, weil wir uns als Menschen hier auf unserem Raumschiff Erde einfach nicht gut koordiniert kriegen. Da kommen wir ja in fast jeder Episode wieder dran. Und auch hier zeigt sich wieder, wir drohen nicht an unüberwindbaren Problemen zu scheitern, sondern wir drohen daran zu scheitern, dass wir es nicht gemeinsam hinkriegen.
Ja, im Prinzip scheitern wir an einem Haufen Gedanken. Dass die Leute denken, ich denke das Richtige und die anderen denken das Falsche. Und meine Ansichten sind die richtigen und deren Ansichten sind die falschen, obwohl die exakt gleichen Interessensgrundlagen da sind. Das ist eigene Unversehrtheit, Unversehrtheit der Familie, genug Nahrung, also Bedürfnispyramide, ist ja für alle gleich.
Kann man uns als Gesamtspezies einfach nur ganz klar attestieren, wir sind ziemlich dumm.
Ja.
Also so als Gesamtheit. Okay, aber fällt mir nur gerade auf, ich wollte nicht zu sehr von unserem Thema wegführen, aber das musste ich gerade irgendwie mal loswerden, dass mir das ja an dem Punkt nochmal aufgefallen ist. Spannend finde ich in dem Kontext Weltall ja auch, dass es jetzt die ersten Missionen gibt mit Satelliten, die zu Servicezwecken an andere Satelliten andocken und die zum Beispiel wieder betanken sollen. Oder wenn die nicht wieder betankbar sind, dann quasi als angedockter Antrieb dienen, um ausgediente Satelliten entweder in einen Schrottorbit zu hieven oder so in die Atmosphäre einzubringen, dass sie verglühen, quasi aufräumen im Weltall. Wobei auch das natürlich eine potenziell militärische Komponente hat und tatsächlich ja super sicherheitsrelevant ist, denn die Aufräumsatelliten, die kann man halt nicht nur zum Aufräumen verwenden.
Ja, das, und damit kommen wir wieder zu dem Punkt, tolle Technologien, aber die erfordern halt Vertrauen zwischen den Akteuren. Und ja.
Genau, und wie kann man Vertrauen herstellen? Primär durch Transparenz. Also indem man das, was man tut, maximal transparent macht, damit niemand irgendetwas vermuten muss, sondern man einfach sieht, was passiert da. Und durch klare Absprachen, die im Rahmen der Transparenz auch überprüfbar sind. Und da kommen wir wieder zum Punkt am Anfang. Wir trennen uns Stück für Stück davon, Dinge miteinander abzusprechen und verbindlich zu halten. Und haben, wie wir in unserer Episode 45 Mondmars-Machtverteilung schon besprochen haben, keine modernen Weltraumverträge. Gibt's einfach nicht.
Das ist ja das Ironische des Ganzen, als der Weltraumvertrag geschlossen wurde in den 60ern. Da war die Welt ja viel einfacher. Viele sagen ja, diese Angst vorm Weltuntergang gab es schon immer, weil wir hatten den Kalten Krieg mit der ständigen Atomdrohung und so. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Zeit viel berechenbarer war. Da standen sich halt zwei Blöcke gegenüber, die unvereinbar waren. Aber die haben ja Handel miteinander getrieben auch. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie nichts stattgefunden hätte oder so. Und man hat halt genau deswegen diese roten Telefone eingeführt und so weiter und so fort, hatte diplomatischen Austausch. Also alle waren interessiert daran, das nicht komplett eskalieren zu lassen, weil jede Seite natürlich wollte, dass ihre Ideologie weiterlebt. Und alles war irgendwie verlässlich. Und das ist jetzt halt nicht mehr. Jetzt haben wir eine multipolare Weltordnung mit vielen Akteuren, die unterschiedliche Interessen verfolgen und man nie so richtig wissen kann, okay, was machen die jetzt? Es sind halt nicht mehr zwei Leute am Tisch, die einen direkten Draht zueinander haben und jeder weiß genau, was der andere will und man hat sich irgendwie arrangiert. Und das ist, glaube ich, also diese Unvorhersehbarkeit, das ist, glaube ich, das große Zündholz an dem Ganzen. Und gleichzeitig haben wir so viele Stellen, die entflammbar sind. Und da ist halt der Orbit eine große Nummer, gerade wegen, also Zugang zum Weltraum ist eine strategische Fähigkeit, die super wichtig ist.
Ja.
Und gleichzeitig ist alles, was im Weltraum ist, ultra fragil. Und mehr Fähigkeiten zu haben als andere, kann sowohl Vor- und als auch Nachteil sein. Das ist das, was ich eingangs meinte. Wenn halt jemand die Fähigkeit hat, Satelliten abzuschießen, aber nicht selber ausreichend Hochtechnologie oben zu platzieren, um die gleichen strategischen Fähigkeiten, diese Enabler zu haben wie andere Staaten, steigt das Risiko davon, dass sie einfach was kaputt schießen und sagen, ja, wenn wir das nicht können, dann sollt ihr das auch nicht können. Und da kann man dann auch nicht so besonders viel gegen machen.
Ja, ist so eine Kindergartenlogik, ne? Wenn ich nicht mit dem Spielzeug spielen kann, dann darfst du auch nicht damit spielen, also mache ich es kaputt.
Ja, nur dass halt das Spielzeug deinen Staat gläsern macht von oben.
Ja, ja.
Und der das kann, halt dich wegbomben kann, ziemlich einfach, weil er genau weiß, wo er treffen muss.
Ja.
Und wenn du einen paranoiden Staat hast wie Nordkorea, ist es natürlich das Horror-Szenario.
Absolut. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, es gibt dann ja auch noch, also wir hatten es ja eben mit dem Kessler-Syndrom und wie schwierig es ist, verschiedene Trümmerteile zu tracken. Wenn wir jetzt auch noch überlegen, irgendein Satellit geht kaputt und ich weiß nicht warum. Ja? Weil, also ich halt nicht alles tracken kann. Das ist ja auch noch ein Szenario. Je schlechter das Lagebild im Weltall ist, also je weniger ich weiß, was da oben passiert, umso größer ist auch die Gefahr, dass Fehlschlüsse daraus gezogen werden und ich jemanden verantwortlich mache, der es nicht ist.
Zumal ja Satelliten auch gut hackbar sind. Das wurde jetzt ja schon mehrfach gezeigt. Wenn ja jetzt eine Fraktion einen Satelliten hackt, der dann irgendwas, also einen anderen Satelliten rammt oder sonst was, wer weiß, wem das zugeschrieben werden würde.
Mhm.
Und oft ist es ja so, hat man ja im Afghanistan-Krieg auch gesehen, eine Folge von 9-11. 9-11 waren aber, ich glaube, fast alle der Terroristen Saudis. Es wurde aber nicht Saudi-Arabien angegriffen.
Ja.
Es wurde Afghanistan angegriffen. Also häufig ist ja auch so, es muss dann irgendwie eine Reaktion her und wenn die halt gerade nicht ins politische Bild passt, dann macht man halt irgendwas.
Ja.
Und so könnte es ja auch passieren, wenn ein Satellit gehackt wird.
Ganz anderer Aspekt, und, ja.
Ja, ich wollte noch sagen, also Sicherheit im Orbit ist natürlich nicht nur Kessler-Syndrom und Müll, sondern der Orbit ist auch das Schlachtfeld von einem Atomkrieg.
Ja.
Also die Wirkung wird unten erzielt, aber die Flugkörper gehen halt über den Orbit.
Ja.
Gehen alle übers Weltall.
Und die Abwehrsysteme für Interkontinentalraketen, die wirken fast alle ja auch da oben. Also Aero 3 wäre jetzt ja so ein gerade in Deutschland populär gewordenes Beispiel.
Geht der auch bis in den Orbit hoch?
Ich meine ja.
Okay. Ich dachte, es wären nur diese Geelys von den Amerikanern. Wovon sie ja ganze 40 Stück haben und womit den Entwicklungskosten eine Rakete einfach, ich glaube, 1 Milliarde kostet.
1 Milliarde?
1 Milliarde, okay. Bei 61% Effizienz in Tests.
Mhm. Ganz sicher bin ich mir nicht bei Aero 3, aber das müsste ich nochmal recherchieren. Aber die dienen auf jeden Fall zum Abfangen von Interkontinentalraketen und ich meine, das kann man nur, solange die noch nicht im Endanflug sind, weil sie dann zu schnell werden.
Ja, aber und dann ist, glaube ich, das Tracking auch nicht mehr möglich. Weil
dünnes Eis, in was da mein Know-how angeht. Also ist eine Vermutung.
Ja.
Was ich aber
so wie ich es verstanden habe, kann man sie noch abschießen, solange sie heiß sind. Und wenn die Sprengköpfe rauslassen, die gehen ja nur noch über kinetische Energie, also die fallen ja nur noch aufs Ziel und dann kannst du nicht mehr richtig anvisieren. Das ist, glaube ich, so das Problem.
Genau, beim Thema Sicherheit im Weltall würde ich aber auch nochmal also wir haben uns jetzt ja sehr auch so die militärische Geschichte angeguckt. Ich finde aber ein ganz wichtiger Teil ist auch noch Weltraumwetter beziehungsweise Sonnenstürme und deren potenzielle Auswirkungen auf Satelliten. Und auch da, finde ich, fehlt uns ein relevanter Teil an Sicherheit, für den wir viel mehr Kooperation bräuchten, nämlich ein Backup-System. Also was ist, wenn ein Riesensonnensturm einfach unsere Satelliten ausnockt? Selbst wenn wir den im Vorfeld mitbekommen und vielleicht manche Systeme noch vielleicht abschalten können, damit sie nicht so viel Schaden nehmen, keine Ahnung, ob das eine relevante oder eine realistische Option ist, wir bräuchten im Grunde genommen Backup-Systeme, um das All, um auch eine gewisse Zeit ohne das Weltall auszukommen. Und die sehe ich nicht. Und ich glaube, da ist ein großes Problem die Wirtschaftsstruktur. Wir haben alles auf Just-in-Time optimiert. Wir haben alles darauf optimiert, möglichst, also auf Effizienz. Wir haben Effizienz ganz, ganz nach oben gestellt und Sicherheit ganz weit hinten an. Was spannend ist im Kontext Weltall, weil gerade die ganze Raumfahrt ja eigentlich dafür steht, alles redundant zu haben. Ne? Und alles maximal abzusichern für jeden möglichen Worst Case. Aber für die Weltraumtechnik als Ganzes haben wir das nicht. Also jeder einzelne Satellit hat seine Redundanzen, aber wir haben keine Redundanz für die Technik im Weltall hier auf dem Boden.
Ja, das ist dieser rote Faden, der sich durch unsere Episoden zieht, dass wir Menschen einfach schlecht darin sind, Langzeitfolgen abzuschätzen und weit, also darauf aufbauend, weit in die Zukunft zu planen. Es muss halt immer schnell sein und günstig und irgendwie effizient. Und das beschleunigt sich ja auch noch. Also wenn du überlegst, wie früher produziert wurde, seien es Autos, Haushaltsgeräte oder sonst irgendwas, immer zumindest die Unternehmen mit Anspruch, so gut es geht, für die Ewigkeit. Und jetzt ist immer günstig und mit so viel Gewinnmarge wie möglich. Und das zeigt sich, glaube ich, auch bei Satellitentechnik. Klar könntest du die wahrscheinlich deutlich sicherer, deutlich besser absichern gegen einen Sonnensturm. Aber es ist halt auch deutlich teurer, ne? Und wahrscheinlich deutlich schwerer. Und du bezahlst ja in Gewicht, dass es in Orbit kommt. Schwierig.
Und genau, und da ist aber, also in diesem Kontext muss man ja sagen, hier geht's ja noch nicht mal um Folgenabschätzung alleine, weil, also bei KI zum Beispiel, ne, da ist Folgenabschätzung sehr hypothetisch. Wir hatten noch nie eine AGI. Also, ne, wir müssen überlegen, wie es sein könnte, und wir wissen, wir werden uns irren. So, zumindest in Teilen. Aber
ein Carrington-Event gab es halt schon.
Genau, ja. Carrington-Event 1859, ja, mit irgendwie brennenden Überland Telegrafenmasten und dergleichen.
Ja, ja.
Jetzt war aber halt 1859 die Abhängigkeit der Menschheit von Satelliten bei null.
Da gab es ja nur die 5 von den Aliens, die jetzt im Orbit rumschwirren seit vor Sputnik.
Ja, anderes spannendes Thema. Oh, das könnten wir auch nochmal recherchieren, ja, und dazu eine Folge machen.
Ja, aber das kam, die Studie kam ja gerade erst raus. Das könnten wir eigentlich mal machen, ja.
Genau, aber also das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, okay, alles auf die Weltalltechnik zu setzen, wie du es schon gesagt hast, von Banken, Börsen über Elektrizität und dergleichen, ist einfach nicht schlau. Vielleicht sogar dumm.
Ja, es hängen sehr viele Damoklesschwerter da oben, muss man einfach sagen.
Ja. Und wenn man das bedenkt, kriegt das ganze Thema Weltall und Weltraum viel zu wenig Aufmerksamkeit in der breiten Bevölkerung, die sich immer noch denkt, was wollen wir eigentlich da oben? Und sollten wir wirklich staatliche Gelder in Raumfahrtunternehmen investieren und dergleichen? Da würde ich sagen, die Frage haben wir vor, weiß ich nicht, 60 Jahren beantwortet, als wir angefangen haben, Raumfahrt zu machen. Also bitte nicht mich auf die 60 Jahre festlegen. Haben wir schon vorher angefangen. Aber also nachdem wir es angefangen haben, solange wir nicht entscheiden, wir hören jetzt komplett auf damit, müssen wir da weiter rein investieren, um da einfach besser dran zu werden und resilienter.
Ich glaube, das haben viele nicht so auf dem Schirm, weil es hier unten ja auch so viel Damoklesschwerter gibt. Es ist ja so ein bisschen so, als wenn wir in einem Haus wohnen, wo die Wände und das Dach aus Dynamit sind und alle Mitbewohner sind Raucher. Und ich glaube, da ist es dann vielen auch egal, zu sagen, okay, das Dach ist halt auch aus Dynamit, aber die Wände halt auch und der Boden. Dass das dann ein bisschen zu fern im wahrsten Sinne oder abstrakt wirkt. Mhm. Und die Leute sagen, okay, Atomkrieg, Klimakrise, gesellschaftlicher Zerfall und so weiter, globale Pandemie, you name it, dass das alles so ein bisschen greifbarer sich anfühlt für viele.
Was ist unser Lichtblick? Ich will nicht so deprimierend enden.
Es hätte noch immer Jodje-Jange. Bisher, also du, es gab ja diesen Zwischenfall bei den Russen, wo die haben ja dieses grottenschlechte Satellitensystem, was Interkontinentalraketen tracken soll ab dem Start.
Ja,
also so eine,
ja.
Quasi das, was die Amis haben, nur es ist halt so schlecht, dass sie schon mal bei einem Schwarm Fluggänse gedacht haben, das wären irgendwie hunderte Interkontinentalraketen. Also so schlecht ist das. Und trotzdem hat keiner auf den roten Knopf gedrückt. Und ich glaube, dass das große, also was all diese Katastrophenszenarien, auch das von der Annie Jacobson, das 72 Stunden zur Vernichtung, jetzt der House of Dynamite von der Catherine Bigelow, was die alle außer Acht lassen, ist, es muss halt nicht alles schiefgehen. Ne, das ist immer so eine Verkettung von Umständen, die dann dazu führen, dass alles den Bach runtergeht. Und ich verstehe das, weil die halt warnen wollen von einer absolut realen Gefahr. Aber es, Beispiel Atomkrieg, dafür muss halt auch wirklich dann der Präsident, der russische Präsident plötzlich nicht erreichbar sein. Oder er sagt, nee, wenn mich der Verteidigungsminister der USA anruft, dann glaube ich dem nicht, dass die gerade nicht auf uns schießen. Kriegsminister, Entschuldigung. dann glaube ich das einfach nicht und sage, nee, entweder ich spreche mit dem Präsidenten oder wir schießen zurück. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, nee, also die Geschichte hat dann schon gezeigt, dass die Leute in der Lage sind, ein bisschen vernünftiger zu handeln in einem Ausnahmefall. Also genauso wie ich es für naiv halte, dass man denkt, ach, das wird schon alles gut, ohne dafür Gründe nennen zu können, glaube ich, zu sagen, alles wird schlecht und es ist immer die schlechteste Möglichkeit, die eintrifft, mit einer Verkettung von schlimmen Umständen, das glaube ich genauso wenig.
Und meine Hoffnung ist, ich bin mir noch nicht so sicher, wie wahrscheinlich das ist, aber meine Hoffnung ist, dass die Notwendigkeit von Zusammenarbeit, was Absprachen im Weltall angeht, so offensichtlich ist und zugleich es aber so weit weg ist, dass es einfacher zu realisieren sein könnte. Also, was meine ich damit? Wenn wir hier auf der Erde irgendwas regeln, dann muss sich ja jede Politikerin, jeder Politiker immer fragen, ja, was macht das mit meinen Leuten? Wie finden die das? Wie auch immer. Das Thema Weltall ist für viele Leute einfach nicht, gefühlt nicht so relevant, auch wenn wir gerade dargelegt haben, das sollte anders sein. Da kann man, glaube ich, leichter Kompromisse schließen, ohne dass es irgendwelche Hardliner gibt, die sagen, nee, geht nicht oder so. Theoretisch.
Ja, das könnte sein.
Zumindest möchte ich mir das gerne vorstellen, um hoffnungsvoll aus dieser Episode auszusteigen. Ja. Okay. Thema Weltraumsicherheit. Habt ihr Episode 45 noch nicht gehört? Hört sie gerne. Und auch hier freuen wir uns über einen lebhaften Austausch im Discord bei uns. Gut. Werbeblock, Joshua?
Ja, Autorenpaket, das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die ein Buch geschrieben haben und jetzt veröffentlichen wollen oder planen, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, haben wir für euch ein Paket geschnürt, in dem alles enthalten ist, was ihr wissen müsst, um einen guten Start hinzulegen, vom Manuskript bis zum fertigen Buch. und der Veröffentlichung und der ganzen Strategie danach und Tonnen von Bonusmaterial, Interviews, die ich geführt habe mit diesem Mikrofon, was hier vor mir steht. Also wenn das kein guter Anreiz ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann weiß ich auch nicht.
Genau, und ich kann alle beruhigen, es haben nicht nur wir gemacht, es sind noch diverse andere Expertinnen und Experten dabei. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.
Bis morgen.
Das war eine weitere Episode vom Treecorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Treecorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.